So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Saftschubsen Autoblitten. Heute versuchen wir es tatsächlich mal mit Video. Ein bisschen ungewohnt für mich immer noch, aber let's give it a try. Ja, mir auf jeden Fall auf meinen beiden Ohren verbunden, unser wundervoller First Officer Mike, beziehungsweise ja, wie willst du genannt werden?
Mike, wie immer.
Ja, dann... guten Morgen, lieber Mike.
Guten Morgen, das müssen wir jetzt erstmal auch klären. Das haben wir nämlich in der letzten Folge einfach offen gelassen. Es weiß jetzt jeder, dass du in Wirklichkeit dich Annie nennst. Ja, also das ist dein Spitzname. Und vorher hattest du einen Spitznamen Charlie auf unserem Podcast, als wir noch komplett anonym waren. Wie soll ich dich denn jetzt eigentlich von jetzt an nennen?
Also ich habe weiter nichts gegen Charlie. Ich war auch mal ganz kurz davor, mir das als Künstlernamen eintragen zu lassen.
Stimmt,
also,
du wolltest dir das im Pass eintragen lassen.
Ja, weil das wirklich teilweise ja immer mehr wurde bei uns. Also dass wir ja auch für Magazine Interviews gegeben haben. Und das hat dann schon irgendwann Sinn gemacht, weil für die Leute, die kriegen dann E-Mails oder haben E-Mails bekommen mit meinem richtigen Namen. Aber... ja, dann war es irgendwie, wollte ich dann aber nur unter Künstlernamen genannt werden und wie sollten die sonst auch wissen, dass ich dann aber auch wirklich Charlie bin? Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also das hat ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch Sinn gemacht. Aber anyway, back to your question.
Anyway ist auch mega mit deinem Namen.
Ich musste lachen, weil ich hatte jetzt Recurrent und da musste ich so eine Situationsübung machen und ja, die... Trainer sind auf jeden Fall mit unserem Interphone bzw. mit dem Bordtelefon verbunden und ich stelle mich halt immer, oder wenn ich das Cockpit anrufe, sage ich immer, anyone left. Und dann waren die irgendwann so, haben einfach nur die ganze Zeit gelacht, weil
ja,
da dachte
okay.
Ich mir, ist eigentlich auch ein cooler Social-Media-Name, weil anyone left.
Ja,
so
mega.
Zweideutig.
Ja, voll.
Aber anyway, ich finde, ich sollte...
Den musst du dir sichern, weil wenn die Leute die Folge jetzt hören, nicht, dass dir jemand den Namen klaut.
Nee, also gerne weiterhin Charlie hier für das Projekt, aber wenn dir mal Annie oder Annie raus slippt, glaube ich, weiß der Großteil trotzdem mittlerweile, wer gemeint ist.
Ja, das ist klar. Dann hätten wir das ja schon mal geklärt.
Aber dann lass uns die Leute einmal kurz abholen, wieso, weshalb, warum, wie wir hier gerade sitzen. Also ich kann hier gerade, weil wir jetzt ja auch Video haben, also die Leute können uns gerade sehen. Ich schaue gerade hier in das regnerische, nicht so schön aussehende Köln, kann den Dom noch sehen von hier. Also es ist grau in grau, aber die Spitze vom Dom sehe ich noch. Wo befindest du dich? Wo kommst du her, Mike?
Ja, ich kam gestern aus Kapstadt nach Hause und da war natürlich der Blick vom Lions Head mit Sonne aufs Meer deutlich schöner als der graue Himmel, den ich jetzt hier sehe. Und,
ja, da bin ich Gott sei Dank in 2 Wochen auch wieder. Zwar zum Urlaub, aber hat sich wohl nichts geändert, dass du Mike aus Cape Town bist, was?
Ja, definitiv. Hab auch gestern, glaube ich, ein richtig cooles Video dazu hochgeladen. Da habe ich das mal aufgenommen, als wir abgeflogen sind, da um den Tafelberg und Lions Head rum. Also war richtig geil.
So, jetzt haben wir hier die Leute wieder 4 Minuten mit belanglosen Dingen belästigt.
Genau, worum geht es denn hier? Worum geht es? Ich würde mal das Thema vorstellen jetzt nach den unnötigen 4 Minuten Intro.
Ja, you go. Und ich trinke dabei ein bisschen. Ich muss nämlich deutlich mehr trinken. Übrigens, kleiner Reminder an alle da draußen, einmal die Flasche zu nehmen und ein bisschen was zu trinken.
Wasser oder Tee oder so. Ne? genau. So, genau. Worum geht's eigentlich heute in der Folge? Ne? Bei uns persönlich hat sich ja einiges verändert. Du bist mittlerweile von der Flugbegleiterin zur Kabinenchefin, Purserin, Number One, Anyone Left. Ja, wie man es auch nennen mag. Bist du da aufgestiegen? Ich bin mittlerweile nicht mehr Flugbegleiter, auch nicht mehr Fluglotsen-Azubi, sondern First Officer. War auf der Kurzstrecke, jetzt auf der Langstrecke. Da hat sich einiges verändert und heute widmen wir die Folge erstmal dir, ne? Ladies first. Bin natürlich ein Gentleman. Und, und dann wollen wir uns mal anschauen, was waren Voraussetzungen, was waren Herausforderungen, wie hast du dich eingegroovt in deine neue Position? Und ich glaube, das ist für einige Leute ganz spannend, die sich generell für die Themen in der Kabine interessieren, aber vielleicht auch selber später mal Führungskraft in der Kabine werden wollen. Und ich würde sagen, dann starten wir doch direkt erstmal damit, oder?
Also für mich, ich muss übrigens dazu sagen, ich bin ein bisschen erkältet. Also für die, die neu einschalten, normal höre ich mich ein bisschen anders an. Also ich glaube, bevor man sich überhaupt intern oder auch extern auf eine Stelle bewirbt, sollte man sich wirklich nochmal vor Augen halten, warum bewerbe ich mich überhaupt? Was sind meine Beweggründe dahinter? Und ich glaube, der falsche Ansatz wäre es zu sagen, finde ich persönlich, das ist alles meine persönliche Meinung, dass es absolut ausschließlich finanzielle Hintergründe sind oder ja, ich glaube, man sollte sich da so ein bisschen vor Augen halten, was, wieso, weshalb, warum will ich das überhaupt?
Ja.
Bei mir war es so,
es gibt
dass...
Es gibt ja auch einige, die bewusst nicht Purser werden oder Kabinenchef,
genau,
weil sie sagen, und das Mehrgeld ist mir die Mehrtätigkeit oder Verantwortung nicht wert. Ich möchte eigentlich lieber einfach so entspannt fliegen, wie ich das jetzt schon jahrelang kenne, und ich habe eine bessere Seniorität beim Requesten und so weiter. Das sind ja auch Sachen, die man später verlieren würde. Und die entscheiden sich dann bewusst nicht für die Führungsposition, weil sie sagen, da finden sie sich nicht drin. Und das ist ja auch legitim.
Genau, und daher auch nochmal der Appell, und nur weil man sich nicht bewirbt, vielleicht noch ein bisschen da mehr Zeit braucht oder das vielleicht auch gar nicht für sich selber sieht, ist man dadurch nicht ein weniger wertvolles Mitglied an Bord. Das möchte ich auch nochmal ganz klar so sagen. Aber ich finde es trotzdem immer wichtig, vor jeder Bewerbung, egal in welche Richtung, sich da einfach nochmal vor Augen zu halten, warum bewirbt man sich, weil man wird auf jeden Fall in diesem ganzen Bewerbungsverfahren da auf jeden Fall auch nochmal auf den Zahn gefühlt, wieso, weshalb, warum du dich bewirbst. Und natürlich ist auch den Leuten, die das Assessment-Verfahren mit dir durchleben oder die Vorgesetzten, wollen natürlich auch, dass du die richtigen Beweggründe hast, ne?
Ja.
Und bei mir war es dann einfach so, dass, ich glaube, das haben wir ja schon mal in einigen Folgen zugute geführt, dass ich einfach während Corona ein bisschen den Platz in der Welt für mich gesucht habe, weil ich wusste, was ist, wenn es mit dem Fliegen nicht weitergeht. Und ich war zunehmend einfach frustriert. Und ich bin persönlich selber so ein Mensch, der ständig, sei es auf privater Ebene oder auch beruflicher Ebene, nach Weiterentwicklung strebt. Also ich mag dieses Stehenbleiben nicht.
Ja.
Und ich suche nach Herausforderungen und ich bin ganz schnell... Also ich kann mit sowas auch leben, sag ich mal, aber ich wusste, das wird mich langfristig nicht glücklich machen, wenn ich weiter stehen bleibe. Und ich weiß einfach in der Fliegerei, wir haben ja die Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln in so vielen Richtungen. Also sei es, wenn Purser oder so das nichts für dich ist oder du das nicht für dich siehst, dann kannst du Schulungen machen oder begleiten. Du kannst, ach,
Produktmanagement habe ich auch schon gesehen, wo Leute dann gesagt haben, okay,
ja,
jetzt bin ich
absolut
ein bisschen im Büro und guck mal, welche Snacks verkaufen wir an Bord, was kommt in Duty-Free, wie machen wir das Kundenerlebnis schöner. Es gibt ja auch so Sachen, wo man dann als Quereinsteiger durch seine Fliegererfahrung direkt in der Praxis im Flugzeug dann ins Büro in die Planung mit einbringen kann, was auch ganz cool ist.
Ja, oder auch Crew-Einsatz. Also es gibt wirklich 100.000 Dinge, die man halt machen kann. Aber für mich war irgendwie klar, ich liebe das Fliegen nach wie vor. Aber wo ist da so mein Platz? Wo sehe ich mich? Und irgendwie habe ich auch immer zu ganz tollen Pursern aufgeblickt, ne? An, wo ich mir dann gedacht habe für mich, boah, so will ich irgendwann auch mal sein. Also es war irgendwie einfach auch mein sehnsüchtiger Wunsch, kann man so sagen. Und bei uns in dem Unternehmen war einfach das Problem, dass eine ganze Zeit lang gar nicht gesucht wurde. Also deswegen kam das auch für mich gar nicht erstmal in Betracht. Und dann war ja auch noch Corona, super viele Stellen sind generell abgebaut worden. Ja, und dann habe ich das eigentlich gar nicht so für mich gesehen. Ja, und wie es der Zufall dann so wollte, hatte ich ja dann die Möglichkeit, viele wissen ja, dass ich nebenbei noch in der Schule gearbeitet habe, dass ich mich da hätte weiterentwickeln können, wollte aber das Fliegen auch nicht aufgeben. Und dann war ich so ein bisschen im Zwiespalt, so Gott, wo geht mein Weg denn jetzt hin? Und an dem Tag, ich weiß es noch, als wäre es gestern, wo ich gedacht habe, so, boah, ich muss, also ich hatte mir selber eine Deadline gesetzt, sage ich jetzt mal, bis zum 1.1. Wenn ich bis dahin sich nichts aufgetan hat, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und dann, egal in welche Richtung sie geht, aber so wie jetzt gerade alles läuft, bin ich halt auch nicht glücklich. Und das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein.
Definitiv.
Naja,
da muss man was verändern dann.
Genau, und ich wollte nie eine von denen werden oder einer von denen werden, die ja einfach nur irgendwas machen, um etwas zu machen. Also ich will immer schon auch den Sinn dahinter spüren und fühlen. Und ja, wie der Zufall es so wollte, an dem Tag, wo ich beschlossen habe, jetzt muss ich was ändern, kam auf einmal die Purser-Ausschreibung.
Ach, man könnte das auch Schicksal nennen, ne?
Man könnte es auch Schicksal nehmen. Und dann wusste ich für mich, ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich diesen Traum auch erreiche. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal meinem Freund danken, der mich wirklich, also ich glaube, ich hätte für keinen besseren Support in dieser Zeit an meiner Seite haben können. Meine Familie muss ich danken. Mein Papa, weil der wusste, dass mein sehnsüchtigster Wunsch ist, hat mir über seinen besten Freund, der macht so Assessment-Zentren für große Unternehmen und auch unter anderem für die Luftfahrt und hat mich da dann vermittelt, dass ich da ins Bewerbungstraining gehen konnte. Und das hört sich jetzt erstmal von außen ziemlich krass an, weil ich weiß, dass es viele auch ohne den ganzen Klimbim schaffen. Aber für mich war das der Anspruch an mich selber, dass ich mir, falls es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, ich mir dann nicht sagen kann, ich habe nicht alles probiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich finde, das ist so wichtig. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Das ist ja auch oft eine Frage hier fürs Cockpit, wie bereite ich mich vor, sollte ich mich vorbereiten oder nicht? Wenn du weißt, du hast alles, was zu diesem Zeitpunkt in deiner Macht stand, getan, um das zu erreichen, und dann klappt es im besten Fall, weil umso besser du vorbereitet bist, umso besser du weißt, was du tun musst, wohin du willst und wer du bist, dann klappt das in den meisten Fällen. Aber wenn es nicht klappt, dann kannst du dir keinen Vorwurf machen, weil du alles getan hast, was in deiner Macht stand. Das finde ich sau, sau wichtig. Also es gibt kein zu viel vorbereiten. Es sei denn, man ist zu gestresst im Kopf und hat dann zu hohen Druck im Kopf. Weil dann kann man nicht...
Absolut.
Weil man muss, wenn das einem selbst Sicherheit gibt, ist jede Vorbereitung gut. Aber wenn man danach wenn einem der Kopf danach platzt, weil man zu viel getan hat, dann ist man vielleicht, performt man dann in einer Prüfungssituation oder Bewerbersituation sogar schlechter, weil man einfach zu viel Input genossen hat. Wichtig ist, dass die Vorbereitung dir eine Selbstsicherheit und ein Selbstbewusstsein gibt, weil dann kannst du in dieser Bewerbung entspannt sein, trittst souverän auf und dann klappt's meistens.
Absolut. Und für mich muss ich auch sagen, dass der Tag beim Bewerbertraining mit dem Coach mir auch einfach generell für mein ganzes Leben geholfen hat. Das war jetzt nicht nur so, ich bereite mich jetzt nur so auf den Tag vor, sondern ich habe so viel Input und so viel Aha-Erkenntnisse gehabt, dass ich wirklich das einfach jedem empfehlen würde, wenn man die finanzielle Mittel hat, das in Anspruch zu nehmen, wenn man sich irgendwie bewirbt, weil das war richtig, richtig interessant. Und da gebe ich auch gerne nochmal die Tipps gleich weiter. Nee, mir war jetzt nur nochmal wichtig, dass ich hier auch nochmal kundtue, was wirklich jetzt meine Beweggründe waren. Das war nicht nur, weder war das bei mir eine finanzielle Motivation, noch habe ich mich dazu entschieden, um erwachsenen Menschen zu sagen, was sie zu tun und zu machen haben, weißt du? Also ich wollte einfach nur wirklich auf jeder Ebene wachsen. Und da kann ich schon mal spoilern, das ist auf jeden Fall durch diesen ganzen Prozess auf jeden Fall passiert. Und dieses Bewerbertraining war auf jeden Fall ein absoluter Start dafür, in diese richtige Richtung zu laufen, die ich für mich gesehen habe.
Ja, das klingt sehr, sehr gut erstmal. Da sind wir schon mal beim Thema Bewerbung. Ne? Die Airline schreibt ja deine Position dann aus und dann muss man auch ein paar Voraussetzungen erfüllen, damit man Kabinenchefin werden kann. Was ist denn das?
Auch das ist, glaube ich, von Airline zu Airline unterschiedlich. Bei manchen muss man 5 Jahre im Unternehmen sein, bei manchen reichen 2 Jahre Berufserfahrung. Ich glaube, zu meinem Zeitpunkt der Bewerbung, aber da hat sich auch schon wieder super viel geändert, wenn ich mich so umhöre, waren es, glaube ich, 5 Jahre tatsächlich im Unternehmen. Und ja, die wollten auch echt einen richtigen Lebenslauf, Motivation schreiben. Und da habe ich richtig Gas gegeben, dass das schriftlich schon mal alles tippitopp aussah. Und dann bin ich zum Englischtest eingeladen worden. Also bei der Airline, wo ich arbeite, war es so, dass du einen Englischtest schreiben musst. Und auch da, ich habe, Mike, wie du weißt, über 5 Jahre in einem englischsprachigen Ausland gelebt und würde mir ankreiden zu sagen, dass ich sehr, sehr gutes Englisch spreche. However, auch da war es mir wichtig, mit 100% da rauszugehen oder mit wenigstens 90, also auf jeden Fall gut abzuschneiden, weil du musst dich ja irgendwie schaffen, von, sag ich jetzt mal, 300 Bewerbern, vielleicht sind es auch 1000, du weißt es ja nicht, du musst ja irgendwie herausstechen. Und ich dachte, je besser meine Leistung schon mal, das spricht ja dann einfach auch schon mal für sich. Und das war einfach, wie gesagt, der Anspruch auch an mich. Und auch da habe ich vorher eine Online-One-to-One-Englisch-Nachhilfestunde nochmal genommen, weil wir hatten so einen Übungstest, wo du ungefähr schon mal genau weißt, was für Fragen könnten dich erwarten oder in welchem Stile. Und da wollte ich einfach nochmal auch auf dem grammatikalischen Wege einfach gut abschneiden. Und genau, das haben wir dann da auch nochmal gemacht. Das hat mir super viel Sicherheit auch nochmal gegeben für den Test. Und dann bin ich zum Englischtest gefahren. Das war es ja alleine in einem Büro stattgefunden. Du musst dein Handy vorher abgeben und dann, genau, kriegst du eigentlich auch direkt das Feedback, ob du den bestanden hast oder nicht.
War das dann ein schriftlicher Test oder war das auch praktisch mit jemandem sprechen, mündlich? Oder wie hat das ausgesehen?
Das war nur schriftlich.
Okay.
Genau. Wenn du den gefailt hättest, dann wärst du gar nicht erst in die nächsten Schritte des Assessments gekommen. Also das war schon mal so mandatory, dass du den bestehst.
Ja, du musst dich ja mit den Leuten auch unterhalten können, gerade wenn deine Flugbegleiterkollegen unter dir nicht weiter wissen, bist du ja immer die letzte Instanz, die das handeln können muss, ne?
Ja, genau. Also da haben die auf jeden Fall schon mal großen Wert drauf gelegt. Danach bin ich dann ins richtige Assessment eingeladen worden und dazwischen hatte ich dann auch nochmal dieses Coaching, wovon ich gesprochen hatte. Ne? Also das war mir dann wichtig, dass ich da wirklich all in reingehe, weil dieses Assessment an dem Tag, da war noch eine Stufe vorher, Verzeihung. Genau, dann wurdest du zu schriftlichen Tests eingeladen. Das war einmal ein Fachkenntnistest und einmal ein Allgemeinwissenstest. Und da kann ich schon mal mit auf den Weg geben. Wie gesagt, Airline zu Airline unterschiedlich. Aber für diesen, diesen
Fachwissen,
Test. Diesen
Fachwissen war Airline-spezifisches Wissen zu deinem Flugzeugmuster,
genau,
zu deinen Sicherheits-, Safety-Procedures und Equipment, oder?
Genau, da wirst du dann auch so Sachen gefragt, wer ist dein CEO, was sind seine Zusatzfunktionen, etc. Also sie wollen wirklich sehen, dass du dich mit der Airline auseinandergesetzt hast, was für Destinationen, übers Marketing auch ein paar Sachen oder die wollen auch sehen, dass du vielleicht dich mal auf der Webseite schlau gemacht hast. Also einfach, die wollen sehen, dass du dich mit dem Unternehmen auch vollständig identifizieren kannst und da einfach auch Ahnung hast.
Das
ne?
ist ja, das finde ich ja immer, wenn ich mich irgendwo beworben habe, und ich habe mich ja bei schon vielen Firmen beworben, ich fand das ja immer das Schlimmste, da irgendwie auf der Website noch zu gucken, wer ist der CEO und Quartalszahlen und wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen und so weiter. Und ich mir denke, so krass, weil das vergesse ich nach dem Interview sowieso wieder.
Ja, aber
und
das
so
kann
viele,
ich wirklich.
So viele Positionswechsel, wie es im Management teilweise gibt, das ist ja selbst als Mitarbeiter der Firma gar nicht immer so einfach, sich zu merken, wer da jetzt welche Funktion eigentlich übernommen hat. Also finde ich interessant,
absolut,
dass sowas dann abgefragt wird.
Ja, bei mir zu dem Zeitpunkt war es auch kein Multiple Choice. Es waren alles offene Fragen, ne? Und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch geändert. Aber wenn du was nicht wusstest, dann musstest du raten oder wusstest halt eben nicht, ne? Und da waren auch wirklich tricky Fragen eben mit dabei, ne? Also zum Beispiel auch, was sind die Zusatzfunktionen vom CEO, wenn, oder von, keine Ahnung, der Geschäftsführung oder so, wenn man das mal vorher sich gar nicht so eingelesen hat. Also ich glaube, das wissen die wenigsten von uns.
Du, das
deswegen,
weiß ich
also
auch
da,
nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, dass ich den Namen vom CEO weiß.
Ja, und zum Beispiel auch Gründungsjahr. Die wollen sehen, dass du dich mit der Flotte auseinandergesetzt hast. Ne? Also da einfach mal so rundum, dass die wollen sehen, du hast dich auf jeden Fall mal da sehr eingelesen, ja. Und nicht nur in die Procedures und was wir so tagtäglich an Bord machen. Ne? Also da so ein Rundumschlag übers Unternehmen und dann schreibt man noch ein.
Also klar, also deine Procedures müssen sitzen, ne? Wenn die dich irgendwas fragen als Kabinenchefin, wie sind die Safety Procedures, welches Equipment haben wir, das muss sitzen. Das muss ja auch bei den Flugbegleitern sitzen, aber als Führungsposition,
genau,
muss es ja dann erst recht auswendig aus dem FF alles kennen.
Absolut.
Und zusätzlich
Und
haben sie dann noch Fachwissen zur Firma gefragt, krass.
Genau. Und was man sich
Ja.
da auch schon mal vor Augen führen kann, weil man, der Großteil denkt sich jetzt vielleicht so, oh, das ist aber unnötig. Ich zum Beispiel finde das überhaupt nicht unnötig, weil ich denke mir, also das ist auch wieder, ich rede jetzt wieder nur von mir, das ist mein Bestreben, dass wenn mich jemand was an Bord fragt, sei es Passagier oder sei es Crewmitglied, ich möchte immer eine Antwort und im besten Fall auch die richtige Antwort zu allem haben, weil ich finde, das wiederum widerspiegelt deine Professionalität, weißt du? Also das ist meine Ansicht der Dinge. Deswegen finde ich es immer, ja.
Aber
da so
professionell wäre ja auch zu sagen, du, das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, müsste ich nochmal kurz nachschlagen, sage ich dir später.
Ist absolut auch menschlich, aber bevor ich da rumstotter und also so die wichtigsten Dinge, finde ich, also ist der Anspruch, wie gesagt, an mich, dass ich die schon auch weiß und sicher weiß, weißt du?
Ja.
Und deswegen fand ich das schon mal zum Beispiel so eine gute Learning Curve, so, ach krass, das sind ja alles Dinge, die weiß ich gar nicht, da muss ich mich ja echt mal vorbereiten. Und ja, der eine mag sagen, das ist jetzt eher unwichtig oder wichtig, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber das ist, wie gesagt, so, kommt halt vor in diesen Tests. Und genau, dann kommt ein Allgemeinwissenstest, wo auch nochmal ein Logiktest mit drin ist.
Bedeutet Allgemeinwissen, fragen die da so Sachen wie, wer ist jetzt unser Bundespräsident oder so ein Kram? Oder?
Ja, genau.
Ernsthaft?
Und da, absolut. Und da kann ich mit auf den Weg geben, was mich sehr gut darauf vorbereitet hat, wie gesagt, ich glaube, ich sage es jetzt nochmal ein letztes Mal, es ist Airline-spezifisch. Nur weil mir das jetzt geholfen hat und bei meiner Airline gut war, dass ich mich damit vorbereitet habe, muss das nicht für, keine Ahnung, Airline XY auch zutreffen. Bei mir hat mir der sogenannte Testtrainer 2000 geholfen. Das ist auch ein Bewerbungsbuch, womit du dich bei der Polizei und bei der Feuerwehr mit vorbereiten kannst. Und da sind echt super viele Logiktests drin und auch Allgemeinwissensfragen, die dich echt top auf diesen Test vorbereiten. Also
stehen da auch die Antworten oder nur die Fragen drin?
Genau, also die kannst du dann später nachschlagen. Ich glaube, das gibt's mittlerweile auch alles digital. Ich habe das über eBay Kleinanzeigen für 4 € oder was gekauft. Und das war wirklich, wirklich super. Also das kann ich wirklich empfehlen. Damit könnt ihr euch tippitopp auf Allgemeinwissenstests und Logiktests vorbereiten.
Unbezahlte also Werbung 2000. An der Stelle.
Also das könnt ihr euch schon mal gut merken. Die Tests habe ich, um ehrlich zu sein, dadurch, dass das alles offene Fragen waren, in meinen Augen hätte ich die noch einen Ticken besser abschließen können, aber ich hatte immer noch die also weit mehr als über der gewünschten Prozentzahl, aber so zurückblickend, wenn ich jetzt mal so die Prozentzahlen angucke, denke ich, da hätte ich noch so ein bisschen mehr machen können, aber nun ja, hat dann gereicht, um in die nächste, beziehungsweise auch dann schon in die letzte Runde zu kommen von dem Bewerbungsverfahren. Und das war dann wirklich auch dieses Kennenlernen, das richtige Assessment, ja. Also die haben dann von, ich sage jetzt mal 500 Bewerbern, ist das dann schon auf 200 oder 150 runtergefiltert worden, ja. Und da hat mein Bewerbungscoach mir etwas richtig Wichtiges mit auf den Weg gegeben. Und das gebe ich jetzt einfach mal auch alles so weiter, was er mir so gesagt hat. Mach etwas, womit du in Erinnerung bleibst. Und da hat er zum Beispiel bei mir gemeint, ich weiß auch da, das hat sich wieder geändert, aber wir mussten zum Beispiel eine Präsentation vorbereiten. Und die Präsentation sollte über einen selber sein.
Hey.
Und dann habe
so,
ich überlegt,
so PowerPoint-mäßig oder wie?
Genau, und dann habe ich überlegt, was kannst du denn da so machen, und da wollte das irgendwie auch mit der Luftfahrt verbinden. Mein Bewerbungscoach hat gesagt, gib ihnen irgendwas in die Hand, die müssen dich ja von 150 Leuten, müssen sie ja dich auswählen. Und er hat mir das so bildlich vorgemalt, wie die da alle im Kreis sitzen. Und wenn die aber irgendwas von dir auch nur im Raum rumfliegen sehen, ein Handout oder, also ich habe zum Beispiel Boarding-Tickets selber designt, ja, wo mein QR-Code, ich hatte da so einen QR-Code drauf, wo man auf meinen Lebenslauf dann statt ein Flugticket hat man dann meinen Lebenslauf mit öffnen können oder so, ne. Die Präsentation war eben auch so aufgebaut wie zum Beispiel der Check-in. Das war dann mein Check-in ins Leben. Also alle Dinge, die mich auf mein jetziges Leben so vorbereitet haben. Ne? Also mein Werdegang und etc. Die Security waren dann Dinge, die ja mich auf das Leben quasi, ja, die, wo dann einfach noch was dazu kam, was mein Leben so bereichert hat. Wie zum Beispiel Einsätze wollte ich gerade sagen, aber das sind keine Einsätze.
Auslandsjahre, Auslandserfahrungen. Ja.
Erfahrungen, genau. Und dann der Reiseflug war dann meine Zeit in dem Unternehmen, was ich da alles schon so erlebt habe. Und das Happy Landing sollte dann natürlich meine Weiterentwicklung dann sein oder die Stelle, auf die ich mich dann beworben habe.
Voll kreativ,
genau.
Und, geil.
Ja, und ich sag das nur so, weil die Leute oder die, mit denen ich das Assessment dann hatte, eben meine Vorgesetzten, der mir das dann so bildlich so vorgestellt hat, guck mal, dann guckt einer so einfach so random durch die Gegend und sieht dann dieses Handout oder dieses Flugticket da irgendwo noch rumfliegen. Und das sind ja manchmal nur so Millisekunden, an die man sich dann so erinnern kann, aber du bist denen dann wieder präsent im Kopf, weißt du?
Ja, aber ich glaube, also selbst ohne das, allein das das wird ja auch einzigartig gewesen sein, dass Leute gesagt haben, schau mal, das waren meine Stationen im Leben und das so mit einem, also auf den Arbeitsalltag mit einem Flug, Takeoff, Climb, Cruise und dann Happy Landing. Das ist ja auch schon was. Hey, wie hieß die denn nochmal hier, die mit dem Reiseflug hier in der Firma und Happy Landing Purser? Die,
ja,
war,
genau.
Die war doch sympathisch, die klang doch kompetent, ja. Also, das ist schon wichtig, cool.
Und noch besser ist es eben, wenn die irgendwas in die Hand bekommen, dass die wirklich wissen, ach, die war das. So, also je nachdem, wie viele, wenn du vielleicht nicht durch deine Präsentation so hundertprozentig überzeugen konntest. Also I don't know, das hat er mir so auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben. Und es ist auch bis heute so, die, mit der ich, oder die eine von denen, die bei mir mit im Assessment waren, also die meine Vorgesetzte, die spricht mich bis heute darauf an, sagt sie, ich habe das Boarding-Ticket bis heute in meiner Schublade liegen. Und
geil.
Das ist, ja, das finde ich total süß. Also das so als Tipp schon mal, dass ihr vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch da länger drauf vorzubereiten, irgendwas zu machen, was ihr den Leuten als Handout zum Beispiel mit in die Hand geben kann, könnt.
Ja, pass auf und seid wirklich, jetzt müsst ihr natürlich alle akkurat sein, wie ihr euer Boarding-Ticket gestaltet, weil jetzt macht das ja jeder.
Genau,
das heißt,
also
jetzt müsst ihr punkten, wie das gestaltet ist.
Nee, aber grundsätzlich hat der gesamte Assessment-Tag mit einer Gruppenübung angefangen. Da waren wir mit 5 oder 6 anderen Mitbewerbern in einem Stuhlkreis und wir haben eine Aufgabe bekommen. Und auch da hat mein Bewerbungscoach mir auch nochmal mit auf den Weg gegeben. Es geht in den seltensten Fällen da um den Inhalt dieser Übung, worauf sich sehr viele erstmal stürzen, sondern es geht darum, wie ist die Kommunikation untereinander, wer nimmt welche Rolle ein, weil wir waren, glaube ich, zu 6 und jeder hat dann wirklich halt eben eine Rolle eingenommen.
Ja.
Mir wurde da auch mit auf den Weg gegeben, die Rolle einzunehmen, auf die man sich eben auch bewirbt. Und bei mir war das eben, wie gesagt, Purser und als Purser hast du den Überblick über alles, du hältst deine Schäfchen, ich sag
Aber
mal, alle beisammen.
Ganz kurze Frage, die anderen, mit denen du in der Gruppe warst, die haben sich doch auch als Purser beworben, oder? Oder waren das jetzt praktisch
Genau.
Assessoren,
Genau.
also Vorgesetzte, die jetzt eine Rolle gespielt haben?
Nee, das waren Mitbewerber so. Und ich habe dann zum Beispiel.
Weil es können ja jetzt nicht alle 6 die Purser-Rolle einnehmen, ne? Weil das
nee, also das waren, wir haben dann so ein Thema bekommen. Ich glaube, so es ging um den Marketingauftritt, was wir noch so alles an Ideen sammeln können. Und ich habe aber dann erstmal so in die Runde gefragt: so, hey, wollen wir erstmal gucken, dass wir alle die Aufgabe gleich verstanden haben, ja? Und dass wir haben jemanden oder ich habe dann geguckt, dass irgendjemand, der eine Uhr an hatte, dass ich gesagt habe, hey, keine Ahnung, nennen wir die Person jetzt mal Marco. Hey Marco, du hast ja eine Uhr an, wärst du damit fein, die Zeit so ein bisschen im Auge zu halten? Also, dass man da eben schon ein bisschen, ohne von oben herab zu sein, aber vielleicht da auch schon mal guckt, hey, ja, eben versucht, diese Rolle einzunehmen, auf die du dich eben auch bewirbst, ja? Also, dass du nicht unterfällst oder unsichtbar wirst, aber auch nicht zu meinungsstark, weil die Rolle nimmt tendenziell auch immer jemand in so einer Gruppendynamik ein, der sehr laut ist und seine Ideen hervorbringen will. Und ich dachte, hey, dann lasse ich die laut sein, aber ich mache den Management-Teil, weißt du? Also,
ja.
dass ich gucke, dass wir alle irgendwie zeitnah dann auf den Nenner kommen, dass ich gucke, dass wir alle den gleichen Wissensstand haben, dass, ja.
Ich finde das. Das überschneidet sich so ein bisschen mit, das ist auch in Cockpit-Assessments ganz oft so eine Gruppenaufgabe, irgendwelche Spiele oder irgendwelche Sachen, die erstmal gar nichts mit dem Job zu tun haben, wo sie eben genau darauf gucken wollen, wie die Leute jetzt im Team miteinander agieren. Und da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung, um das noch hinzuzufügen, auch nur dazu sagen, jeder hat ja so eine Idee von sich selber. So, okay, ich bin jetzt gern jemand, der managt und Aufgaben verteilt oder sonst was. Oder ich bin gern jemand, der richtig gute Ideen hat und am besten, und meine Idee ist meistens am besten. Da würde ich immer so ein bisschen flexibel sein in so Gruppenspielen, weil manchmal ergibt sich aus der Gruppendynamik, dass du nicht die Rolle einnimmst oder einnehmen kannst, die du gern einnehmen möchtest. Und wenn du dich dann da aufdrängst gegen den Willen der anderen, dann in diese Rolle zu kommen, dann wird das negativ auffallen. Das heißt, so ist einfach das Leben, dann guckst du, wie du in diesem Gruppenspiel halt gut dazu passt, ohne unterzugehen. Ja, und das heißt, da musst du flexibel sein, verschiedene Rollen in diesem Team dann einzunehmen. Das ist so meine Erfahrung.
Absolut. Und wenn du zum Beispiel so eine Gruppendynamik hast, wo es ja vielleicht auch Leute gibt, wo keiner den ersten Schritt macht, auch da, hey, das ist vollkommen okay, wenn du dann den ersten Schritt machst. Also,
ja.
So Hauptsache, es passiert ein bisschen was. Und was mein Bewerbungscoach mir auch mit auf den Weg gegeben hat, kleinen Moment, Frieda schreit hier durch die Gegend, beziehungsweise Carsten. Ja.
Komm mal her. Unser Podcast-Kund. Carsten.
Unser Podcast-Kund.
Ja. Wie war das? Was ist denn mit Carsten los? Carsten.
Was ist denn mit Carsten los? Nee, mein Bewerbungscoach hat mir für Führungskräfte auf den Weg gegeben, das möchte ich dazu betonen. Es kann richtig oder falsch sein, ich gebe diese Info jetzt einfach mal so weiter, weil ich sie mir sehr gemerkt habe. Wenn du dich auf eine Position der Führungskraft bewirbst, sei niemals der Schreiber. weil damit zeigst du, dass du dich immer unterordnest, dass du dir von anderen sagen lässt, was du zu tun und zu lassen hast. Und das zeigt oft dafür, dass du nicht das Durchsetzungsvermögen hast. Damit meine ich jetzt nicht, wie gesagt, irgendeiner muss es ja tun. Aber dass man dann vielleicht sagt, wenn man sieht, so keiner zeigt die Initiative, dann, dass man dann eben sagt, so, ich schreibe jetzt den ersten Teil und dann wirklich irgendeinen Namen nennen, Susanne, du kannst ja dann gleich übernehmen. Also so, dass man damit zeigt, so man bringt das Team voran, aber man ist jetzt hier auch nicht der Clown für alles, ne, sag ich jetzt mal ganz blöd. Und dann hat er mir auch so ein Beispiel gebracht an der Flipchart, dass er zum Beispiel angefangen hat zu schreiben und der Stift hat nicht richtig geschrieben. Und oft hat man dann ja, macht man den Stift ja dann zu und legt den einfach wieder unten hin und nimmt einen anderen. Und er hat mir so gesagt, nein, ein Stift, der nicht schreibt, wegschmeißen. Das zeigt irgendwie auch so, okay, du gibst anderen nicht die Möglichkeit, auch zu failen, indem du denen vielleicht einen Stift gibst, mit denen die nicht gut schreiben können. Also das ist so Kleinigkeiten.
Ach so,
und das ist
du meinst, also wo ganz anders sind, damit die anderen... Weil ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie du den Stift durch den Raum schmeißt. Also,
Nein, bitte nicht machen. In Mülleimer oder auf jeden Fall weglegen. Er sagte, das ist jetzt wirklich auf das war ja so ein Coaching natürlich auch für Leute, die sich auf deutlich höhere Stellen bewerben. Aber ich fand es einfach mal super interessant, so in die Psychologie da so einzusteigen. Oder worauf, wenn ein Psychologe zum Beispiel mit dabei sitzt, worauf eben vielleicht auch geachtet wird. Und das fand ich sehr interessant. Einfach mal so als Beispiel. Heißt jetzt nicht, dass, wenn ihr den Stift da wieder hinlegt, ihr jetzt nicht genommen werdet, aber das nur mal so als kleines Beispiel, worauf eventuell am Ende geachtet wird oder so.
Aber das ist ganz geil. Also wenn man jetzt so überlegt, oh, der Stift schreibt nicht, ich leg den jetzt mal hier hin, dass wir den, ne, einfach mit so einem kleinen Kommentar, ich leg den mal hier rüber, ne, nicht, dass ihr da noch, das ist eine, so ganz smooth und klein ist das, glaube ich, was positiv auffällt, ne, weil du vorausschauend dann denkst.
Genau. Ich finde, wichtig in so einer Konstellation ist, wenn du wirklich jemanden sehr Introvertierten dabei hast, dass du vielleicht die Instanz bist, der das auffällt und sagt so, hey, Lukas, möchtest du nicht auch noch was dazu sagen oder bist du fein mit unserer Entscheidung oder so? Also, dass man das große Ganze einfach so im Kopf hat, ne? Und dass es, wie gesagt, man sich vielleicht gar nicht mal so auf den Inhalt stürzt, sondern eben schaut, dass das Team vorankommt, man in der Zeit bleibt und du halt nicht untergehst. So, das ist so mein Tipp in so einer Situation.
Oder auch, finde ich richtig gut, genau, das zeichnet ja eine Führungskraft aus, dass sie andere Leute nicht untergehen lässt, ne, sondern die auch auf dem Schirm hat. Was mir da noch einfällt zu einem Assessment, was ich mal hatte, Gruppenspiel, ich will jetzt gar nicht so tief ins Detail, aber eine Person hatte eine ganz wilde Idee, und die war halt offensichtlich Bullshit, ne? Also da hätten wir uns auf keinen Fall drauf einlassen können. Und das musst du ja auch auf eine sensible Art und Weise der Person dann rüberbringen. Und ich habe in diesem Gruppenspiel habe ich so ein bisschen diese Leader-Position auch eingenommen, wo ich so ein bisschen mehr so gemanagt habe und versucht habe, das unter allen so zusammenzutragen. Und da war mein Satz dazu war dann so: Hey, ich find's richtig gut, dass du out of the box denkst. Also da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, aber ich glaube, das ist in dem Fall jetzt nicht der richtige Weg. Lass uns vielleicht auf das andere fokussieren. So kannst du so eine Sache auch smooth irgendwie zeigen, so hey, cool für dein Engagement.
Aber darauf wirst du ja eh auf, wie sagt man, Herz und Nieren geprüft in diesem Verfahren, dass du ablegen musst, everybody's darling zu sein. Ja, du wirst da in Situationen auch gesteckt oder generell in der gesamten Laufbahn als Führungsposition, wo man ganz schnell lernt, hey, von 100 Leuten, also du wirst immer diese eine Person haben, die in deinen Augen vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen hast oder so. Die wird dich blöd finden. Da kannst du noch so nett sein und das muss man unbedingt ablegen, weil du wirst immer mit Situationen konfrontiert, wo du nicht in jedermanns Augen gewinnen kannst. Ne? Und da prüfen die dich eben auch in diesem Assessment Center drauf. Ne? Also auch durch, da kommen wir gleich auch nochmal zu Rollenspiele, und die wollen schon auch sehen, dass du dich durchsetzen kannst. Ne? Also ihr dürft auch in dieser Gruppenkonstellation wirklich smooth oder auch sehr, ja, wie sagt man, ja, rhetorisch gewandt auch sagen, so, ich glaube, die Idee, also cool, dass du das, das mal so vorgeschlagen hast, aber ich glaube, die würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, bis wir das alle umgesetzt haben. Oder, also man darf auch sagen, nee, also das bringt uns jetzt nicht voran. Ne?
Ja.
In einer rhetorisch guten Art und Weise, sag ich jetzt mal. Genau, also das ist erstmal ein bisschen schwierig, glaube ich, für den einen oder anderen da das Feingefühl zu finden, weil ich wusste auch nicht, was die von mir da erwarten. Ich bin da versucht, ich selber zu sein, aber eben auch durch das Training mit dem Coach hat mir das sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, wie ich das für mich am besten löse. Ja, also da muss jeder seinen eigenen Weg finden, aber das ist eben, wie ich es gelöst habe.
Genau, und wichtig da nochmal wirklich im Hinterkopf zu behalten, die Lösung dieser Gruppenaufgabe ist nicht das Ziel der Aufgabe. Das Ziel der Aufgabe ist eure Zusammenarbeit. Also
genau.
Auch wenn am Ende das, was ihr präsentiert, absoluter Bullshit ist, das, was ihr da ausgearbeitet habt, hat ja meistens sogar nicht mal was mit eurem Beruf, auf den ihr euch bewerbt, zu tun und wird nicht bewertet, sondern wie seid ihr untereinander umgegangen und wie habt ihr zusammengearbeitet, habt ihr irgendeine Struktur gefunden, habt ihr lange um heißen Brei geredet und dann kam irgendwie am Ende der Zeit gar nichts bei rum. Ne? Darum
genau.
Geht's. Also es geht darum, am Ende irgendwie eine Lösung zu haben. Wie gut die Lösung jetzt ist, darum geht's da nicht, sondern Zusammenarbeit und dass eine Lösung zusammengefunden wurde.
Absolut, absolut. Genau, danach, du kriegst eigentlich kein direktes Feedback, sondern das ist, die schreiben dann, dir gucken 6 bis 10 Leute dabei zu, die machen sich Notizen. Das ist wirklich auch sehr stressig, also so mental stressig, aber ja, das, wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, die anderen 6 oder 7, je nachdem, sind auch genauso aufgeregt. Und ja, wir haben uns da ziemlich gut durchgetragen, versucht sehr positiv auch untereinander zu sein, und das merken die auch, wenn das ein nettes Miteinander ist, und das muss, also besteht gar kein Grund, warum es anders sein sollte, ja. Genau. Danach sind wir dann in die Präsentation gegangen. Da hatte ich ja eben schon erzählt, was ich da so gemacht habe. Auch da versucht kreativ zu sein, versucht aufzufallen, versucht euch von der Masse abzuheben, versucht selbstbewusst zu sein. Du wirst da, also ich wurde eigentlich kaum Fragen gefragt. Die hören sich das an und dann ist das okay, danke. Ich konnte anhand der Augen allerdings sehen, als ich dann die Boarding-Tickets verteilt hatte, dass die auf jeden Fall sehr überrascht waren im positiven Sinne und oh, aha. Und ja, das kam mir, glaube ich, ein bisschen zugute, dass ich mich da wirklich gut drauf vorbereiten konnte und ich generell kein Problem habe, vor einer Gruppe zu sprechen. Ne? Also, aber da kann man auch echt alles üben. Das ist, macht euch da keine Gedanken. Aber das ist ja im entferntesten Sinne auch später deine Aufgabe, ne? Dich vor bis zu 300 Leuten zu stellen, was zu sagen. Und das kann man üben. Das kommt auch mit der Zeit da.
Das kann man auch, glaube ich, als Flugbegleiter kann man das ja auch schon üben. Man kann ja auch mal mit dem Purser sprechen, die Purser mal die ganze Zeit ansagen. Du kannst ja auch mal proaktiv sagen, du, soll ich mal die Ansage hier machen, so, ich würde das gern, ich mache das gern oder ich würde das gern üben. Da sagen ja auch die wenigsten
und das,
nein, oder?
Ich wollte gerade sagen, das Spoiler Alert, jeder, der zu mir kommt und eine Ansage machen will, abgesehen von der Begrüßungs- und Verabschiedungsansage, bin ich so, bitte, ich freue mich. Also ich finde das auch immer schön, auch mal so andere Ansagen zu hören. Man kriegt da nochmal so einen kreativen Input von allen. Also ja, das kann man auf jeden Fall üben. Also selbst wenn ihr so, wenn ihr denkt so, boah, in einem Jahr möchte ich mich vielleicht bewerben, fangt jetzt schon an. Also stellt euch mal dahin, macht eine Bordverkaufsansage oder die Anschnallansage. Je öfter man das macht, wirklich, desto mehr Routine kommt, desto mehr kannst du die Leute ausblenden. Und das kann man dann eben auch auf das Assessment übertragen. Ne? Also das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Ja, und wenn man sich auch davor, das habe ich auch oft gemacht für meine Rolle, wenn man sich davor auch mal denkt, wie würde eine Person in der Führungsposition das jetzt vielleicht lösen? Das mal aktiv in den Alltag einzubauen, wenn einem was auffällt, wie würde die Person das vielleicht machen? Oder auch fragen, hey, wie hättest du das jetzt gelöst? Weil da sammelst du Inputs.
Absolut.
Und Gedankengänge und fängst an, dich mit dieser Rolle zu identifizieren. Und das ist ja auch wichtig.
Genau. Ja, und zu guter Letzt, der Tag war dann auch schon sehr lang. Also ich weiß, der ging bei mir irgendwie um 11 Uhr morgens los und ich war die allerletzte, die rausgegangen ist, um 19.30 Uhr oder so. Leute, ich habe gestunken vor Speis, weil ich so aufgeregt war. Ich dachte, also der Blazer hat mich Gott sei Dank davor bewahrt, dass ich das nach außen trage. Aber ich war, du bist durchgehend.
Oder so,
ich war nicht
so,
auf.
So Angstschweiß, Stressschweiß, ja. Der riecht schon anders als Sportschweiß, ne?
Und ich war nicht so zittrig aufgeregt, aber du merkst, dein Körper scheidet das irgendwie aus, diese Nervosität. Und da kannst du nichts gegen tun. Also ich habe dann trotzdem natürlich geguckt, dass man das, aber ich weiß noch, ich werde nie vergessen, als ich den Blazer ausgezogen habe im Auto, dass ich gedacht habe, hi, das aus. Und ich bin eigentlich niemand, der schwitzt. Und ich war so, und ich rieche meistens nie unangenehm. Aber ich war richtig so, Alter, war ich aufgeregt den ganzen Tag über.
Geil.
Ja,
also du hattest da nochmal ein Gespräch am Ende.
Genau, dann, das war die letzte Hürde und für mich auch eigentlich die schlimmste Hürde, weil wir wirklich nochmal mit Vorgesetzten von dir ein richtiges Bewerbungsgespräch tatsächlich, also wie man das vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gemacht hat. Und es ist so bizarr, weil vielleicht kennt man sich oder eben auch nicht, aber es war trotzdem so, ja, dass du da auch unangenehme Fragen gefragt bekommst, zum Beispiel, was sind deine Schwächen, was, wo findest du, dass man sich immer an alle Regeln halten muss. Und
oh, ja.
Das sind eben alles Dinge, die konnte ich mich auch gut darauf vorbereiten mit einem Werbungscoach. Und auch da möchte ich nochmal appellieren, die checken auch, wenn du dich verstellst. Ne? Also ein Coach kann dir sicherlich Selbstbewusstsein schenken und dass du nicht groß überlegen musst bei deinen Antworten. Aber wenn du jetzt irgendwas erzählst, von etwas, was du vielleicht gar nicht verkörperst oder bist, die checken das, ne? Also da braucht man sich auch nichts vormachen und deswegen bleibt wirklich auch in der Situation immer ihr, bleibt hinter euren Werten und Standpunkten, verstellt euch nicht, aber man kann trotzdem sich auf Sachen vorbereiten oder fragen und das hat mir auf jeden Fall richtig, richtig gut geholfen und letzten Endes war es dann jetzt auch keine schlimmen Gespräche. Ich habe zwischendurch gedacht, wir haben uns so nett unterhalten. Ich habe zwischendurch gedacht so, ja, kommt jetzt hier noch jemand mit Kaffee und Kuchen oder, also ich habe mich zu keiner Zeit in dem Sinne unwohl gefühlt. Ne? Also die haben mir auch echt ein gutes Gefühl die ganze Zeit gegeben, was eben auch die Krux ist, weil ich weiß auch, dass ich später im Auto saß und dachte, oh Gott, habe ich das jetzt nur als nett empfunden? Sollte sich das nett anfühlen? War das jetzt einfach nur nett und...
Also ich kann mir super vorstellen, dass sowas teilweise auch absichtlich gemacht wird, weil man dann sehen will, wenn die Person komfortabel ist, dann plaudert sie vielleicht was aus, was sie sonst nicht ausplaudern würde und dann kannst du da auch wieder ausfiltern. Ne? Also...
Genau. Und in diesem 4- bzw. 6 Augengespräch kriegst du dann auch nochmal ein Rollenspiel. Bei mir war es aber sehr kurzweilig, weil ich glaube, wir so gut uns unterhalten hatten und die vorher schon irgendwie durch Sachen, die ich erzählt hatte, ein Bild von mir bekommen haben, dass die nicht mehr bei mir da so in die Tiefe gegangen sind. Aber ich weiß, dass sie das bei einigen anderen intensiver gemacht haben. Es kommt auch immer darauf an, wer vor dir sitzt. Ne?
War das, war das Rollenspiel an echte Lebenssituationen im Flieger so gekoppelt?
Genau, aber auf die Führungsrolle bezogen. Ne? Also bei mir war das Szenario, zum Beispiel, ich habe eine Kollegin da und ihr Rock ist offensichtlich deutlich zu kurz. Und diese Kollegin ist auch eine Freundin von mir, mit der ich immer gerne geflogen bin, ja.
Hey.
Wie sagst du ihr das? Weil das ist durchaus eine Situation, die dir natürlich begegnen kann. Und ich verstehe mich gut mit vielen Kollegen, aber wie ist es denn, wenn diese Kollegin, mit der du immer gerne vielleicht auch im Layover mal ein Weinchen getrunken hast oder ne, der auf einmal sagen musst, so geht's aber nicht. Ne?
Ja.
Und darauf wurde ich so ein bisschen getestet, wie ich damit so umgehe.
Und wie würdest du damit umgehen?
Also ich bin dann zu der besagten Kollegin, also in dem Rollenspiel gegangen und habe auch gesagt so, hey, wir waren ja schon echt oft in, keine Ahnung, Cancun unterwegs und wenn einer so einen Rock tragen kann, dann bist das auf jeden Fall du. Und im Privaten, du bist eine wunderschöne Frau, da braucht das soll gar nicht in die persönliche Schiene gehen, aber hier auf der Arbeit, wir haben unsere Regularien und dein Rock, muss ich dir jetzt sagen, ist deutlich zu kurz und ich erwarte schon beim nächsten Flug, du kannst ihn ja jetzt hier an Bord nicht ändern, aber würde ich mir schon wünschen, wenn du den uniformkonform tragen würdest. So, und dann testen die dich natürlich dann nochmal, die geben dann wieder Worte und die wollen dann halt sehen, dass du auch bei deiner Meinung bleibst, ne? Dass du eine Entscheidung triffst und du stehst dahinter. Was sie nicht sehen wollen, schätze ich jetzt einfach mal, ist, dass du so wischiwaschi bist, dass du auf einmal von deiner Meinung abkommst, ne? Und da wollen die auch sehen, dass du da dahinter bleibst. Darum geht's, glaube ich, am Ende, dass du dich durchsetzt.
Eben. Darum geht's ja auch im Real Life. Also es gibt ja Regeln vom Unternehmen, die kann man auf gar keinen Fall brechen. Dann gibt's halt, ne, also safety-relevante Sachen zum Beispiel. Ja. Also da bräuchte man schon eine äußerst wichtige Situation, wo man sagt, okay, das geht jetzt gerade nicht anders, davon abzuweichen, ja, um es halt dann besser zu machen, weil der Fall nicht vorgesehen ist. Aber ich meine, so Sachen wie Uniform-Sachen oder so, das sind ja dann softe Sachen, wo man sagt, okay, lass ich das jetzt dieses Mal durchgehen, sag aber klar, hey, beim nächsten Mal erwarte ich das so, sonst muss ich dich absetzen. Oder ne, setze ich die Person direkt ab vom Flug und lass einen Standby rufen, ist das dann übertrieben oder nicht? Ne? Also das kann schon interessant sein, welche Lösung man da jetzt wählt.
Absolut. Und in manchen Rollenspielen war es auch so, dass zum Beispiel ganz viel wildere Sachen, ne, also bis hin zu Diebstahl oder so geübt wurde. Und da musst du dann eben auch dich durchsetzen und sagen, hey, und ich gehe, obwohl wir uns privat gut verstehen, das ist ein No-Go. Du hast hier wirklich Mist gebaut und das lasse ich nicht durchgehen und wir müssen da leider ein Gespräch mit unseren Vorgesetzten führen. Und da kenne ich jetzt kein Erbarmen, weil, wie du schon sagst, es gibt sicherlich Sachen, wo man mal ein Auge zudrückt oder sagt, hey, leidet da jetzt Safety drunter oder ist es etwas, wo man sagen kann, ich gebe dir hier noch eine Chance, ne? Oder sind das eben Sachen, wo man keine zweite Chance mehr geben kann? Und da gucken die halt eben schon, A, kannst du das gut einordnen und B, bist du gestresst dabei, bist du selbstsicher dabei, wie ist dein Auftreten dabei und bleibst du auch dabei, ne? Weil die bringen dich auch so in Situationen, wo sie versuchen, dich umzustimmen, ne?
Ja.
Gibt's, wie gesagt, sehr individuelle Rollenspiele, ja.
Apropos Rollenspiel, ja. wir sind jetzt wirklich tatsächlich in den letzten 2 Wochen zwei ganz interessante Fälle passiert. Und die kennst du natürlich noch. Also ich habe dir ja gesagt, dass ich das mit dir in der Folge ansprechen werde, aber du kennst ja die Fälle, kennst du ja noch nicht. Von daher haben wir uns ja überlegt, das wäre mal ganz interessant hier on air, sich das anzuschauen und mal zu gucken, wie du das lösen würdest. Ne? Kann man ja vorweg sagen.
Give me the information.
Ich bin nämlich super gespannt, wie du in diesen Situationen reagiert hättest. Und das könnten ja auch für die Leute, die sich später mal als Flugbegleiter oder Purser bewerben, also ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Szenario auch in einem Assessment Center drankommen könnte, weil das, also das wäre jetzt nicht abwegig, ja. Und es war das erste Mal, dass mir sowas passiert im echten Leben und ich sage so, krass, das ist ja eigentlich sowas, was im Assessment Center kommen könnte.
Spill the beans.
Okay, bist du ready, ja?
I'm ready.
Also, Situation Nummer 1, ja. Wir sind zusammen unterwegs auf einem Nachtflug, ja.
Mhm.
Die Maschine ist komplett voll besetzt und also kein freier Platz mehr. Alle Essen sind verteilt und jetzt bleiben eben für die 3 Kollegen im Cockpit und die 9 Kollegen in der Kabine nur 6 warme Essen übrig. Ja, also von den Crewessen auf dem Langstreckenflug, der 12 Stunden geht. Nicht Crewessen, sondern das Essen, was übrig ist. So. Ja, der Großteil der Crew hat jetzt irgendwie nichts dabei. Und wie würdest du als Kabinenchefin jetzt denken, also ich habe jetzt 12 Leute und ich habe jetzt 6 Essen übrig und wir sollten ja alle was essen bei so einem langen Flug irgendwie. Was wäre jetzt dein Gedankengang, wie man hier mit der Situation jetzt umgeht?
Ich glaube, ich würde erstmal allen Bescheid sagen, dass eben nur 6 Essen da sind und oft stellt sich dann heraus, dass dann von 12 Leuten 7 was dabei haben. Ich würde dann auch nochmal, um einfach das für die Zukunft nochmal zu vermeiden, darauf hinzuweisen, dass das auch kein Standard ist, dass man Essen von uns bekommt und es immer zu 99% bleibt ja eh immer was übrig, aber dass man einfach nochmal immer für einen Notfall vielleicht doch eine 5-Minuten-Terrine oder auch 2 oder 3 im Koffer hat, ne? Das würde ich jetzt erstmal unvorwurfsvoll dann aber auch nochmal als Add-on nochmal so irgendwie mit dazu anmerken. Ja, und dann erstmal fragen, wer hat denn Hunger und wer nicht. Das Gleiche würde ich dann natürlich auch im Cockpit machen, weil auch da haben viele oft selber was dabei. Und dann hätte man dann ja wahrscheinlich schon mal 4 Leute oder so oder 5, die man schon mal ausschließen kann. Und dann wiederum eben würde ich gucken, was ich da habe. Ne? Also wenn ich jetzt von dem warmen Essen vielleicht noch so eine sogenannte Ausdeckung dabei habe, wo Käse oder sowas mit bei ist, also würde ich das, also ich würde auf jeden Fall gucken, dass natürlich jeder was hat.
Ja.
So.
Okay, dann gehe ich mal mit dir weiter rein, ja. Einer der 3 Piloten ist schon im Crewrest und schläft gerade, also da weiß man es nicht und dafür weckt man ihn oder sie ja auch nicht, ja. 2 sind vorne, der Co-Pilot, in dem Fall ich, hat was Eigenes dabei, da ist kein Thema, ja. Kapitän hat nichts dabei, beim 3. Piloten weiß man es nicht. Und in der Kabine hat nur eine Person was dabei.
Ja, also ich glaube, wovon man sich frei machen muss, ist, dass du in so einem Fall der Babysitter bist. Ich würde gucken, dass ich das manage und Bescheid sage, hey, das ist das, was ich da habe. Aber ich würde eigentlich von erwachsenen Menschen erwarten, ja, dass die selber eine Lösung untereinander finden würden, wer jetzt welches Essen bekommt. So, sollte das nicht da sein, würde ich sagen, hey, okay, wir haben on top noch die Crewbox. Ich habe halt nur diese 6 Essen. Wir können das entweder teilen, whatever. I'm happy, ich verzichte. Aber Hauptsache, euch geht's gut. Aber ja, wir haben eben nur das. Ich kann's mir nicht aus der Rippe schneiden. Und dann würde ich entweder sonst vorschlagen, hier zieht Stäbchen. Wenn ihr es nicht selber untereinander schafft, müssen wir es halt auslosen, was willst du machen. Natürlich würde ich gucken, dass unser Cockpit versorgt ist. Aber auch da, den würde ich dann auch natürlich darauf hinweisen, so hey, jetzt haben wir dieses Szenario mal. Das nächste Mal habt immer bitte was dabei. Ich kann jetzt ein Essen entbehren und den Rest teile ich unter der Kabine auf, weil da will ich genauso, dass es denen gut geht. Ne? Ja, und dann müsste man mal gucken.
Okay, interessant.
Aber du wirst natürlich, also ich wäre jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich hardcore sage, irgendwie hier, die Simone und die Inga kriegen das nur, weil die Senioritätsälteste sind oder so, sondern ich würde da so nach dem Allgemeinbefinden gucken, weil wir haben ja trotzdem irgendwie immer irgendwo Essen da. Also mir ist noch niemand verhungert.
Ja, also Obst und Kram und Cracker und ein paar Riegel und so weiter ist ja oft in der Crewbox und Müsli.
Ja, absolut.
Und so, also verhungern kann man da nicht, genau. Ja. Ja, interessant. Also du würdest auch beim Cockpit sagen, für 3 Leute würdest du nur 1 entbehren, oder?
Ja. Also je nachdem. Also prozentual, ne? Also ich sehe nicht, warum. Also ihr werdet ja genauso darüber informiert, dass ihr euch eigenes Essen mitbringen könnt, so, ne? Also ich würde prozentual gucken, dass, wie gesagt, je nachdem, wie viele Leute ich habe, wenn ich jetzt 10 Leute habe oder 9 und nur 3 essen, dann geht 1 nach vorne und 2 irgendwie nach hinten. Also ich würde das auf jeden Fall fair aufteilen, ja.
Interessant.
Wie ist bei euch abgelaufen? Jetzt will ich es ja mal wissen.
Ja, genau. Also wir hatten 6 Essen. In der Kabine hatte eine Person hatte in der Kabine was dabei, ich hatte was dabei. Beim 3. Kollegen aus dem Cockpit wusste man es nicht, war ja in Pause. Und Kapitän war auf jeden Fall hungrig, hatte nichts dabei. Und die Situation war halt in dem Sinne so, wir wurden erstmal über die Situation nicht informiert. Ich wurde dann aus Zufall informiert, als ich auf Toilette gegangen bin. Also du übrigens nicht so viel Essen da. Ich glaube, wir haben nur 6 übrig und so. Da müssen wir mal gucken, wie wir die aufteilen. Mhm. Ich hatte dann gerade meine Tupperschüssel in der Hand. Du so, okay, für mich ist das kein Problem, weil ich habe ja hier eh mein eigenes dabei. Bespreche ich gleich mit Kapitän. Also ich mein Essen in den Ofen geschoben, zurück ins Cockpit, mit dem Kapitän gesprochen und meinte so, okay, ja nee, also gut, dass du dein eigenes dabei hast, aber der Kollege und ich, wir kriegen auf jeden Fall 1 und den Rest müssen wir dann halt aufteilen, ne? Weil wir fliegen hier auch im Flugzeug durch die Nacht und müssen konzentriert sein und so weiter. Mhm. Das war dann auch seine Entscheidung, die er so mit der Purserin dann kommuniziert hat. Hat gesagt, also für mich einmal ein Essen, was übrig ist und 1 für den anderen Kollegen, der gerade in der Pause ist. Und den Rest müsst ihr dann halt gucken. Die Entscheidung hat er dann getroffen.
Ja, gut, da kannst du natürlich wenig machen, aber ich finde das ein bisschen egoistisch gedacht tatsächlich. Aber ja, das ist.
Also ich kann es unter dem Safety-Gedanken kann ich es verstehen. Am Ende war es dann tatsächlich so, dass der Kollege in Pause, der hatte schon ordentlich, war ja ein Nachtflug, der hatte schon ordentlich vor dem Flug am Airport im Restaurant was gegessen und hat gesagt, hier, ich brauche das Essen nicht, esst ihr das. Also am Ende war es dann so, dass eine Person, also nur der Kapitän, eben was gegessen hat und der Rest musste halt gucken, wie sie sich das aufteilen untereinander. Das weiß ich dann nicht, wie die das gemacht haben. Ich kann seine Argumentation auf jeden Fall verstehen. Am Ende des Tages muss das Flugzeug irgendwo gelandet werden von Leuten, die dazu konzentriert genug und hoch genugen Blutzuckerspiegel haben. Schön macht es aber das Ganze dann trotzdem nicht. Also es ist dann trotzdem
absolut
scheiße,
nicht.
Auch wenn man es wirklich hinter dem Safety-Gedanken kann man da gar nichts dagegen sagen, meiner Meinung nach. Also faktisch gesehen stimmt das. Trotzdem ist dann natürlich die Stimmung am Ende kacke untereinander. Ja, ganz klar.
Vor allem man auch nicht vergessen darf, dass den Aspekt bringe ich immer mal gerne ein, dass ein Kapitän aber auch finanziell gesehen, also eigentlich müsste er nicht angewiesen sein auf das Essen an Bord, ja. Und von jemandem, der das bis zu 10-fache von einem Flugbegleitergehalt verdient, erwarte ich dann irgendwie, ja, I don't know. Es ist, ja, kann man drehen und wenden. Wahrscheinlich ist letztendlich bleibt es bei einer blöden Situation. Aber ich hätte es anders aufgeteilt tatsächlich. Wäre auch wahrscheinlich in Diskussion dafür gegangen, ja. Wahrscheinlich hätte ich da trotzdem Argumente gebracht, dass ich das nicht fair finde. Aber wenn er so entscheidet, was willst du machen? Ein Kapitän hat das letzte Wort, so da, ja.
Genau, so war das.
Ja, nicht so eine schöne Situation. Mike, schön, dass du nicht verhungert bist.
Ja, ich habe ja immer mein eigenes Essen dabei, weil ich generell, also das ist dann mal die Ausnahme, dass ich im Flugzeug mal nichts esse, weil dann hatte ich keine Zeit, selber was zu kochen oder sowas und dann esse ich das, was da ist. Aber es ist halt meistens nicht der Fall.
Aber durchaus ein reales Assessment-Beispiel, weil in Bezugnahme auf das Assessment für Führungskräfte kommt tatsächlich sehr oft eher, wirst du auf Herz und Nieren geprüft in Konfliktsituationen innerhalb der Crew oder dass irgendwas mit der Crew, was du klären musst oder wo du dich vielleicht Stellung beziehen musst. Und von daher war das jetzt gar nicht mal so ein weit entferntes Beispiel, was dich in einem Assessment erreichen könnte.
Und wie man sieht, es kann auch im echten Leben passieren. Ja. Und auch als Purser musst du dann die Entscheidung des Kapitäns am Ende akzeptieren, auch wenn du sie nicht gut findest. Ja, hättest du noch Bock auf ein zweites? Das ist ein bisschen, das ist schon mal nicht unter der Crew. Das ist zwischen Gästen und Crew.
Dann hau mal raus.
Jo. So, pass auf. Eine Woche später folgende Situation. Die Jüngste in unserer Crew, also die war jetzt gerade, ich glaube, ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr bei uns dabei, Flugbegleiterin. Ganz jung, ganz frisch dabei, ganz eine Nette. Die ist mit dem Bordverkaufstrolli im Gang. Und dann steht da im Gang so ein Passagier irgendwie rum. Und der ist auch schon im Service ein bisschen nervig gewesen, ein bisschen unhöflich oder negativ aufgefallen. Ja, jetzt kommst du da vorbei, musst ja durch den Gang laufen mit ihrem Trolli. Und fragt ihn, ob er denn sich da irgendwo umstellen könnte in eine Sitzreihe, damit sie vorbeikommt. Und sagt er, ja, jetzt gehen sie halt vorbei und versucht sich da irgendwie schlank zu machen, ne? Das Ganze geht so 2 bis 3 Mal hin und her, wo sie sagt, nee, stellen Sie sich doch da hin und ich fahre vorbei und dann stellen Sie sich wieder zurück und so weiter. Und das hat er irgendwie nicht eingesehen, ja? Naja, sie entschließt sich dann, na gut, ich drücke mich irgendwie mit meinem Trolley an dem Typen vorbei, versuche damit ein bisschen Schwung vorbeizudrücken, aber dabei bleibt sie an ihm hängen, der Trolley fällt um. Kollegin verletzt sich, Hand aufgeschürft, Knie gestaucht, ganzen Sachen fallen aus dem Wagen. Zum Glück ist nichts auf den Passagier gefallen oder sonst was. So ein Trolley kann ja auch schwer sein. Und auf jeden Fall ganz unschöne Sache. Purserin wurde dann 20 Minuten später darüber informiert, was da jetzt passiert ist. Und da würde mich jetzt interessieren, was würdest du da als Flugbegleiterin erstmal in der Situation mit dem Passagier machen? Und als zweites natürlich in deiner Führungsrolle als Purserin, wie würdest du damit umgehen?
Also ich glaube, wenn ich direkt, also dieses Szenario mitbekommen hätte, dass jemand den Anweisungen meiner Crew nicht befolgt, respektlos wird, ihnen zu nahe kommt. Also ich sehe mich immer schon so als große Schwester so an Bord für alle. Und meine Crew hat generell, solange sie nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen, immer mein Vertrauen und immer meinen Rücken und mein Halt, ja. Und wenn ich mitbekommen würde, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt in die Situation einmischen, weil derjenige vielleicht respektlos wird, da würde ich immer dazwischen gehen und auch sagen, also wenn ich jetzt sehen würde, dass die Kollegin da anfängt auch zu schwimmen in dem Sinne, also da dann auch nicht mehr weiterkommt, dann würde ich schon Partei auch ergreifen und sagen so, also wir kommen jetzt hier nicht weiter und meine Kollegin ist respektvoll zu Ihnen. Das Gleiche erwarte ich auch, dass Sie respektvoll zu meiner Kollegin sind. Und die Diskussion ist jetzt an dieser Stelle beendet. Sie laufen jetzt bitte 2 Schritte zurück, dass meine Kollegin jetzt hier entspannt entlangfahren kann. So gibt es dann keine Verletzte. Und dann haben wir doch ein viel schöneres Miteinander. Also ich versuche das immer so, dann nochmal so ein bisschen, aber irgendwann muss man mal durchgreifen. Und man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Wenn man jetzt denkt, irgendwie, ich muss jetzt hier dem Passagier mit meinem Körper so nahe kommen, dass es unangenehm für mich wird, nee. Dann hat man auch ein Recht dazu zu sagen, nee, Sie gehen jetzt bitte 5 Schritte nach hinten und so wird's gemacht.
Genau.
Und oft machen die das dann auch.
Für
Und wenn ich jetzt.
mich wäre ein schlagfertiger Spruch für die Kollegin, der ist mir dann später eingefallen, habe ich ja auch gesagt, ne? Das kann ich auch allen sagen, hey, die hat sich jetzt verletzt. Ihr seid die, die sagen, wo es lang geht. Und das müsst ihr nicht auf eine blöde Art und Weise machen, weil dann entsteht da so ein Streit und man hat noch 8 Stunden Flugzeit irgendwo über dem Atlantik und dann fliegen die Fetzen. Aber ihr könnt da ganz schlagfertig, da kann niemand was dagegen sagen, für dieses Szenario jetzt zum Beispiel. Hey, wissen Sie, wenn ich mich in Ihrem Büro auf Ihren Schreibtisch setze oder auf Ihren Schreibtischstuhl und Sie bei der Arbeit behindere und Sie sagen, ich soll das lassen, dann muss ich das doch auch machen, oder? Das hier ist mein Büro. Und wenn ich sage, dass Sie sich jetzt bitte hier woanders hinstellen, dann machen Sie das bitte auch, ja?
Absolut.
So.
Und oder auch, ich versuche ja immer viel mit Humor zu machen, dass ich dann wahrscheinlich eher so auf die Schiene fahren würde. Glauben Sie mir, wenn ich die Macht hätte, mein selbstgebautes Flugzeug hätte auch deutlich mehr Platz. Aber wir müssen jetzt nur mal mit dem arbeiten, was wir haben. So kommen wir jetzt ja offensichtlich weder nach vorne noch nach hinten. Gehen Sie jetzt bitte die 5 Reihen nach hinten und die Diskussion ist jetzt an dieser Stelle beendet. Also man kann ja auch netten Einstieg, ja, oder mit Ironie ganz viel machen. Und
Ja.
oft oder bisher ist mir das immer ganz gut gelungen, da auf dieser Schiene immer ganz gut zu fahren. Aber du kommst trotzdem auch in Situationen, wo es nicht klappt, wo es nicht angenommen wird. Und da darf man dann auch bestimmt sein, ja. Und das wollen die auch in einem Rollenspiel sehen, ne, dass du dich da eben durchsetzen kannst.
Wärst du jetzt, weil du warst ja also die Purserin war jetzt in der Situation ja nicht dabei, nachdem du das mitbekommen hast, dass sie da hingefallen ist, sich verletzt hat und so weiter, wärst du da jetzt einfach so nochmal zum Gast hingegangen oder hättest du nochmal gewartet, bis man sich da nochmal meldet?
Ich glaube, wenn noch mal eine Situation gekommen wäre, weil man muss sich dann auch immer vor Augen halten, du kennst die Leute nicht, du kannst ja nur für die Stirn gucken. Was hätte ich jetzt davon, ihm dahin zu gehen, ihm Vorwürfe zu machen, dass nur weil er jetzt keinen Platz gemacht hat, die Kollegin verletzt hat? Ich glaube, dass man sich da auch schnell Feinde machen kann oder also die Situation dann vielleicht noch größer macht. Ich glaube, vielleicht situativ, ne, wenn er irgendwie vorne nochmal in der Galley gekommen wäre, auf die Toilette zu gehen und gesehen hätte, dass wir dann eine Kollegin verarzten, hätte ich wahrscheinlich auch nochmal so einen ironischen oder wäre ich nochmal so mit dem, ja, hätte ich wahrscheinlich nochmal gesagt, oh Mensch, hätten wir bloß ein größeres Flugzeug gehabt oder so, dann wäre das hier, glaube ich, nicht passiert. Aber ja, manchmal macht man sich dann keinen Gefallen, wenn man vorwurfsvoll dann zu jemanden ist. Wie gesagt, ich glaube, der hat das bestimmt auch nicht mit Absicht gemacht, dann der Passagier. Aber man hätte im Vorfeld dann einfach schon gucken müssen, dass das einfach gar nicht so weit kommt. Aber wer würde der weiterhin auffallen und blöd sein? Ja, natürlich würde ich dann auch was sagen.
Ja, so hat sich auch
Na?
unsere Kabinenchefin tatsächlich entschieden. Sie hat gesagt, sie wird jetzt nochmal abwarten, ob der nochmal auffällig wird oder irgendwas. Und das haben wir, also sie hat das auch mit uns besprochen, ne, weil sie da mit uns auch nochmal eine extra Meinung einholen wollte. Und da wurde dann auch der Entschluss gefasst, okay, alles klar, wir haben hier irgendwie noch 8, 9 Stunden Flugzeit. Das Schlimmste, was wir machen können, ist natürlich die Situation zu eskalieren. So,
Absolut,
ne?
das darf man nicht außer Acht lassen, ja.
So. Und wir müssen gucken, dass hier alle friedvoll miteinander sind. Da wurden dann die Positionen getauscht, sodass eine andere Kollegin halt an dem Gang dann vorbeikommt, wo er sitzt und nicht mehr die, die sich verletzt hat, dass diese gar
Genau.
nichts mehr mit dem zu tun haben muss.
Out of eye, out of sight ist meistens auch das Beste.
Genau. Er wurde dann aber nochmal auffällig, also der war immer so aufmüpfig, nervende Kommentare und so weiter, ne? Das wurde dann reported. Yeah. Und da ist die Pörserin dann nochmal hingegangen. Und
auf jeden Fall. Bei mir hilft es auch, einige Sehenssets, vielleicht weiß ich, welche Sequenzen wir filmen. Ich bin nun mal blond, wirke auf viele erstmal sehr jung vielleicht auch, oder man würde mich vielleicht, sage ich jetzt mal ganz einfach auf die Optik bezogen, jetzt vielleicht mir nicht zutrauen, dass ich eine Führungskraft bin, was mir in dem Sinne ganz oft hilft, wenn ich Konfliktsituationen habe, um ernster genommen zu werden, ist tatsächlich meine Blazerjacke anzuziehen. Das macht immer schon mal was her. Da wird man immer noch mal autoritärer wahrgenommen, so blöd sich das auch anhört. Aber vielleicht mal so als Tipp für einige da draußen, die noch mal in so eine Situation kommen sollten und da irgendwie mit so Passagieren oder Menschen allgemein sich so rumschlagen. Oft der Auftritt von einem kann da auch immer schon mal Wunder bewirken, ja. Also so blöd und oberflächlich es sich auch anhört.
Ja. Ja, unsere Pörserin, die hat es dann so gemacht, ähnlich wie du, hat sich ihren Blazer angezogen, ist da erstmal ganz normal und neutral hingegangen, hat gesagt, ja, guten Tag, Herr XY, ne? Sie sind jetzt schon mehrfach in meiner Crew negativ aufgefallen, dass sie irgendwie ein Problem damit haben, unsere Anweisungen zu befolgen oder mit uns klarzukommen. Und das hat auch dazu beigetragen, dass sich jetzt eine Kollegin von uns verletzt hat. Sie folgen jetzt mal allen Anweisungen von mir und meinen Kolleginnen. Ja, der Kapitän ist nämlich auch schon informiert, damit wir alle noch einen angenehmen Flug haben. Haben wir uns verstanden? Und da war er so klein mit Ruder, hat gar nichts gesagt, ja, und war dann den restlichen Flug still. Also ich weiß nicht, manchmal gibt es auch so Charaktere, ich weiß nicht, woran das liegt. Die müssen Leute provozieren und dann brauchen die mal eine klare Ansage, um zu merken, hey, das ist ja irgendwie verkehrt, was ich hier mache. Ja, und dann sind sie, vielleicht war es ihm auch peinlich mit den anderen Passagieren da drumrum, aber also mir wäre das generell peinlich, da irgendwie dafür zu sorgen, dass die Kollegen schikaniert werden oder sich verletzen oder sonst was.
Also das, du wirst wirklich in dieser Karrierelaufbahn nicht nur Passagiere haben, die dich testen, sondern leider eben auch Kollegen, das gibt's auch, ne? Also so einfach sich so vor Augen halten, das kann man aber tatsächlich üben, ne? Also ich meine, du kennst mich, ich glaube, weniger selbstbewusst als vor 5 Jahren noch, als ich es jetzt heute bin, auch in so Situationen. Und das kann man eben echt üben, ne?
Ja.
Und gerade dafür fand ich im Werbungscoach eben auch super. Wir sind da auch echt viele Szenarien durchgegangen. Letzten Endes wollen die da immer nur sehen, wie lösungsorientiert du bist und wie durchsetzungsfähig du bist, ne? Also das zu nichts anderem dienen ja diese Rollenspiele. Die gegenüber von dir sitzen, denen ist auch absolut klar, dass du aufgeregt bist, dass du nervös bist, dass du das gar nicht so, also klar geht's um den Inhalt, aber wenn du dich da auch mal verplapperst oder mal einen Faden verlierst, das ist gar nicht schlimm. Die wollen, wie gesagt, nur sehen, wie ist denn dein Ansatz? Wohin würdest du gehen damit, ja? Und darauf wirst du dann schon auf Herz und Nieren geprüft, sag ich jetzt mal.
Ja. Ne?
Genau, so viel zum Bewerbungsverfahren. Und dann habe ich einen Monat später, ja, 2-3 Wochen später erfahren, dass ich bestanden habe.
Yay!
Und seitdem bin ich Purser.
Mega cool. Wie lange ging die Schulung dafür?
2 Wochen tatsächlich. Ja, und dann bin ich echt nach 2 Wochen Schulung ausgecheckt worden, habe dann noch ein paar Übungsflüge gehabt. Und ja, Mike, wie soll es anders sein? Da bin ich direkt mit allem konfrontiert worden, was ging. Also von ad hoc.
Ganz kurze Frage. Ist es dann in der Kabine auch so, dass die Kacke, also die große Kacke, immer nur auf Flügen mit Coach und Trainer passiert und man fliegt die ganze Zeit, ein ganzes Jahr, da passiert nichts und auf so einem Checkflug, da passiert dann ganz viel, was sonst nicht passiert.
Da passiert alles, also von Diversion bis, aber ich wiederum finde das dann wieder gut, weil ich denke mir so, ja, aber dann bin ich ja vorbereitet für alles.
Ja.
So dachte ich, ne? Also man vergisst trotzdem, also jeder Flug ist trotzdem bis heute eine Herausforderung, jeder Tag ist anders, man lernt mit allem dazu. Und dabei mein Appell, wenn ihr mal jemanden habt, der frisch Purser ist und ihr vielleicht denkt, oh Gott, wie hat derjenige das denn geschafft? Und ich weiß, dass viele so denken und das bestimmt auch über mich gedacht wurde. Gibt den Leuten eine Chance, in die Rolle reinzuwachsen. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Respektsache. Die Person, die ist Wochen bis Monate lang, hat sich darauf vorbereitet, jetzt da zu stehen, wo sie vielleicht jetzt steht oder er. Und ja, also ich mache sicherlich heute auch an Dinge anders, professioneller, wie auch immer, als dass ich sie vielleicht noch vor 3 Jahren gemacht habe. So, ne? Also man wächst an jeder Aufgabe. Und was sich natürlich jetzt das Größte, was sich für mich geändert hat, ist eben, dass ich eben jetzt ja das Gesicht bin. Ja, also ich stehe gerade, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ich stehe gerade dafür, wenn irgendwas nicht läuft. Ich bin diejenige, die Konflikte lösen muss, sei es zwischen Gästen oder Crews, was Gott sei Dank sehr selten vorkommt. Ja, ich bin quasi das Gesicht und da muss man sich auch ein bisschen erst dran gewöhnen, aber man wächst immer mehr mit rein. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wo es mir am klarsten geworden ist, und das ist auch relativ schnell passiert in der ersten Zeit, als ich Purser da war, und das ist mir in 6 Jahren, 7 Jahren Flugbegleiter-Dasein nicht passiert. Auch da können wir mal eine gesonderte Folge drüber machen, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, aber dann hatte ich meinen ersten Todesfall an Bord, dann hast du 180 Gäste, die alles mitbekommen haben, dann hast du ja auch gleichzeitig diese Verantwortung über diese 180 Gäste und ja, du hast sicherlich den Kapitän, der oder den Co-Piloten auch noch oder auch deine Crew, die mit da ist, aber da du eben dieses Gesicht bist für alle, trägst du auch eine etwas andere Verantwortung und für mich war das zum Beispiel dann auch so, dass ich mich bis heute frage, und der Fall ist 1,5 Jahre jetzt her, dass ich mich bis heute frage, haben die Mädels das gut verkraftet? Wie geht's den Gästen wohl? Also, dass du Situationen hast, die dich langfristig eben beschäftigen und wo du Verantwortung langfristig für trägst, ja? Und das muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Es ist nicht alles heiti-teiti. Auch wenn der Großteil der Zeit so ist, einfach vor Augen halten, hey, in dieser Position, du kommst in Situationen, wo du über dich hinauswachsen musst und an denen wächst man eben auch am meisten, finde ich.
Auf jeden Fall, ja, schreibt uns das gern, wenn ihr da mal einen Deep Dive in die Erkenntnis haben möchtet oder in den Fall, den du jetzt hattest. Leider kein positives, schönes Thema, aber passiert halt auch und ich glaube, da kann man Leuten helfen, wenn man mal guckt, was wurde gemacht und wie seid ihr damit umgegangen und so weiter, welche Learnings man da hat und an wen man sich vielleicht wenden kann, wenn man dann vielleicht Hilfe braucht oder so. Ich glaube, das ist sehr interessant.
Ich rede da auch ganz offen drüber, weil ich das wichtig finde, dass man eben aus allem auch Fazit zieht, lernt oder grundlegend war bei mir eher, dass ich so ein richtig, richtig krasses Stolzgefühl hatte, es waren nur Mädels an Bord, also Crew, dass ich immer bis heute mit einem Lächeln drauf zurückgucke und denke, geisteskrank, wie stolz ich auf die bin. Und für mich eher das Schlimme ist, dass die niemals verstehen werden, wie stolz ich wirklich bin, weil es keine Worte dafür gibt. Und das hat mir eher zu schaffen gemacht, dass ich, egal mit welchen Worten oder E-Mail, ich habe später noch versucht zu schreiben, dass mir das bis heute zu schaffen macht, dass in meiner Vision die niemals wissen werden, wie stolz ich wirklich bin und wie toll die das gemacht haben. Und ja, aber das schweißt einen am Ende auch zusammen, macht einen stärker und das wiederum war eine weitere Learning Curve für mich auch, dass wir echt richtig, richtig tolles Training bekommen. Also wir konnten alles abrufen, jeder hat funktioniert, jeder hat seine Rolle gefunden. Wie gesagt, wir können da gerne nochmal einen Deep Dive drüber machen, aber das ist eben auch, wo ich in der Situation, ja, ich war aktiv an der Reanimation auch mit beteiligt, aber eben ist jetzt meine Rolle nicht mehr das aktive Handeln, sondern eher das Koordinative zu machen, ne? Gucken, geht's allen gut? Was können wir doch tun? Was für Ideen haben wir? Kommunikation, dass man das große Ganze eben im Kopf hat. Und das war für mich schon am Anfang eine Herausforderung, weil ich schon eher so natürlich auch ein Helfersyndrom habe. Ich glaube, alle, die in diesen Job kommen, haben das. Aber das war für mich so ein bisschen schwierig, so von diesem Helfersyndrom ein bisschen eher in die koordinierende Rolle zu schlüpfen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so die größte Veränderung vom Flugbegleiter zum Purser. Ne? Die Flugbegleiter sind dann meistens die aktiv eine Aufgabe ausführen und der Purser managt dann, machen die das richtig, haben die an alles gedacht, versucht im Cockpit zu reden, Cockpit muss dann irgendwie mit Boden telefonieren und da diese ganze Informationskette immer wieder zu erneuern, sozusagen, welche neuen Infos gibt es. Ich glaube, das ist schon echt spannend, ja.
Absolut, ja. Und ganz, ganz viel, besonders vorm Start, 100.000 Sachen prassen auf dich zu, dann kommt der ein oder die andere Flugbegleiterin mit irgendeinem Problem zu dir, dann steht der Rampagent gleich, dann will der Kapitän, dass die Türen zugemacht werden, dann musst du immer noch denken, ist denn jetzt alles schon passiert? Also so wirklich im Stress cool zu bleiben, weil das bringt nichts, wenn du mitstresst. Also das versuche ich mir immer wieder zu sagen.
Ja.
Genau.
Ja.
Und da einfach koordiniert zu bleiben. Das waren alles echt so Herausforderungen. Ich, wie gesagt, man wächst in die Rolle. Ich habe jetzt so für mich mein System gefunden, meine innere Checkliste, kann man sich auch gerne mal aufschreiben, die ersten Flüge. Und irgendwann wandelt das in so einen Automatismus um, ne? Und das hat mir sehr, ja, geholfen irgendwann.
Gibt's was du dir als Purserin von deiner Cockpit-Crew wünschst? Also wie die dich gut unterstützen kann? Oder hast du Beispielsituationen, wo die dich unterstützen kann? Das würde mich jetzt interessieren, natürlich als jungen Co-Piloten.
Also bei mir sind das die Kleinigkeiten mit Cockpit. Ich weiß, dass der eine ist extrovertierter als der andere. Auch da gibt's ja, wir sind alles nur Menschen. Aber was ich immer sehr hilfreich finde, sind Kleinigkeiten. Ich nenne die jetzt, weil ich den einen oder anderen Flug hatte, wo es anders war. Ich finde, in ganzen Sätzen miteinander sprechen richtig und wichtig. Also ich weiß, dass man oft vielleicht nur die Zeit hat, ja oder nein zu sagen. Aber wenn das nur so die Kommunikation ist, finde ich sehr schwierig. Also ich finde, man darf sich die Zeit nehmen, in ganzen Sätzen miteinander zu sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht auf Smalltalk bezogen, aber einfach, das gehört für mich für ein professionelles und nettes Miteinander. Vielleicht sich auch mal die Zeit zu nehmen, sich auch umzudrehen, wenn man miteinander spricht. Ich weiß, dass ihr da immer nach vorne gucken sollt und müsst, aber wenn es die Zeit gibt, finde ich auch Augenkontakt ganz schön. Einfach weil man das für mich eine kleine Form der Wertschätzung ist. Kleinigkeiten. Ansonsten hilft es mir immer einfach, genaue Anweisungen zu bekommen. Und ich die Situation hatte, dass auch da, wenn eine Entscheidung getroffen wird, hinter der Entscheidung zu stehen, egal was es bedeutet, aber dass eine Entscheidung getroffen wird und die nicht auf die Kabine abgewälzt wird, zum Beispiel, das wäre mir wichtig so. Genau, und allgemein finde ich es einfach ein aufrichtiges, ehrliches Kommunizieren miteinander sehr, sehr wichtig. Es können auch mal Dinge vielleicht nicht so laufen, wie sie sonst laufen, und dass man einfach nicht vergisst, dass wir auch Teil der Crew sind und dazugehören. Und somit gehört es auch für mich dazu, dass man Essen in der ganzen Crew teilt.
Okay, gut. Dann hätte ich noch so, das geht jetzt eher so in die persönliche Richtung. Wir kennen es ja alle vom Fliegen, was man da alles Mögliche bespricht mit Leuten und so weiter, mit seinen Kollegen. Ne? Teilweise entstehen da ja auch Freundschaften. Die wildesten Sachen erfährt man über seine Kollegen oft auf Flügen, als würde man sich schon 5 Jahre kennen. Hat sich das bei dir verändert, was du mit Kollegen besprichst, jetzt seit du eine Führungskraft bist, oder was bei dir persönlich abgeht, oder ist es genauso wie früher?
Also auf persönlicher Ebene, also ja, jein. Man guckt natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn es anders ist. Es ist ja auch Grund dazu, weswegen wir den Podcast jetzt in der Form auch nicht mehr weitergemacht haben, weil du natürlich als Führungskraft irgendwo wahrgenommen werden möchtest und musst. Für mich war es jedenfalls oder ist trotzdem wichtig, auf Augenhöhe zu bleiben. Also wie gesagt, ich habe diese Rolle nicht eingenommen, um erwachsenen Menschen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, dass ich mich irgendwie geil dabei fühle, sondern dass ich immer noch die gleiche Anni bin, die vorher, die vielleicht selektierter mit dem ist, was sie so sagt, ja. Aber mein Bestreben ist immer, dass alle gerne zur Arbeit kommen, dass wir einen schönen Arbeitstag miteinander verleben, aufrichtig und ehrlich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und ich glaube, dass mir das bis jetzt auch immer und hoffe auch noch für meinen weiteren Lebensweg immer sehr, sehr gut gelungen ist. Aber ja, man ist natürlich auch zum Beispiel manche Informationen, die ich seitens Cockpit bekomme. Da überlege ich jetzt auch so 5-mal, ist das jetzt ein Benefit davon, die Crew jetzt schon darüber zu informieren, oder ist es vielleicht besser, da ist man eben dieses Bindeglied, ne, wo man auch gucken muss, ja, ab wann macht es Sinn, die Kabine zu informieren über gewisse Dinge, ab wann nicht, ne? Und da muss ich natürlich eine Grenze finden, ne? Wo bin ich jetzt Führungskraft oder Purser und wo bin ich jetzt Kollegin? Oder also die, mit der man auf Augenhöhe quasi die ganze Zeit ist, ne? Also das ist, diesen schmalen Grat muss man schon irgendwie versuchen zu finden.
Hast du da ein Beispiel, wann du jetzt eine Info vor der Crew erstmal eine Weile zurückhalten würdest, bevor du denen die erzählst? Oder kann mir da jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen?
Ja, weil, also bestes Beispiel war letztens, wir hatten einen Slot bekommen, also wir konnten nicht, beziehungsweise der Luftraum war zu voll, Stau in der Luft, der ein oder andere kennt es vielleicht. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir aus unserer Zeit gefallen wären, bei der Zeit, die wir zugewiesen bekommen haben, weil wir erst in 3 oder 4 Stunden hätten losfliegen können. Sprich, wir hätten eigentlich aussteigen müssen. Aber wie wir alle wissen, kann sich da eben auch nochmal viel verändern. Ich bin da mit Cockpit so verblieben. Wir haben viele Kolleginnen, die Kinder haben. Und ja, ich will auch immer wissen, wenn es mal vielleicht, wenn wir mal aussteigen müssen oder wir nicht nach Hause kommen. Aber ich dachte mir, es kann sich jetzt noch in der nächsten Stunde so viel verändern, dass die dann vielleicht schon so panisch sind und rumtelefonieren und alle anderen zu Hause vielleicht mit verrückt machen, dass ich mir dachte, ich warte jetzt mal noch eine halbe Stunde, gucke, ob wir noch mal Infos haben, die Situation oder den Gesamtzustand vielleicht jetzt erstmal noch mal verändert, weil noch ist es nicht klar. Dann hat es für mich in dem Fall zum Beispiel mehr Sinn gemacht, das erstmal nur mit Cockpit und mir auszumachen, ja, dass ich dann erstmal gedacht habe, ah, okay, da kann jetzt ja noch viel passieren, dann warten wir erstmal noch. Und das hat sich dann eigentlich für mich auch ganz gut bewahrheitet, weil wie der Zufall es dann so wollte, es dann 20 Minuten später losging. Und wie verrückt hätte ich die gemacht, hätte ich denen die Info einfach schon vorher gegeben, ohne dass es 100%ig klar war.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, hey, cooles Beispiel. Ja, mega gut.
Und so Situationen hat man dann eben einfach mal, wo man dann immer dreimal überlegt, macht es jetzt schon Sinn, die Leute zu informieren oder wartet man mal noch? Und das ist dann einfach eben deine Entscheidung, beziehungsweise meine in dem Fall, ne?
Ja. Cool. Ja.
Yes.
Ich würde sagen, heute sind wir mal richtig cool into detail gekommen.
Voll der Deep Dive ins Purser sein. Also tut mir leid, dass ich dich auch nicht so viel gefragt habe, Mike, aber
nö, dazu alles gut. Wir widmen mir ja dann auch irgendwann eine andere Folge, also. Ja,
nee,
cool. Dann würde ich sagen, falls den Leuten das gefallen hat und sie vielleicht noch andere Fragen haben, wo wir jetzt heute nicht tief reingegangen sind, dann sind die alle herzlich eingeladen, uns zu schreiben auf unseren Social-Media-Kanälen. Die sind alle unten verlinkt in unserer Podcast-Episode, also könnt ihr einfach reingucken und gucken, wo ihr uns schreibt. Und dann würde ich sagen, hast du vielleicht noch was, was du den Leuten jetzt zum Ende hin auf den Weg mitgeben möchtest?
Also Vorbereitung ist das A und O, ob man es glaubt oder nicht. Ja, ihr kennt bestimmt Leute oder Fälle, die sich blind beworben haben, das geklappt hat. Aber mir persönlich hat das Sicherheit gegeben. Traut euch, haltet an euren Träumen fest, wenn ihr das unbedingt mal eines Tages machen möchtet. Ja. Seid am besten heute schon die Person, die ihr in einem Jahr sein wollt. Das gibt Übung. und ich kann nur von mir aussprechen, das war die beste Entscheidung für mich, die ich jemals treffen konnte. Mein Traum ist wahr geworden. Ich gehe jeden Tag jetzt noch beseelter und glücklicher auf die Arbeit. Und ja, wir sind Teil einer ganz, ganz tollen Industrie und ja, könnte nicht wirklich glücklicher in einem Angestelltenverhältnis sein, als ich es bin. Und traut euch, steht für das ein, was ihr irgendwann mal machen möchtet. Und ich werde allerdings auch nochmal auf unserem Account Saftschubsen Autopiloten nach Ausstrahlung der Folge ein paar Tage später auch nochmal einen Fragensticker machen oder so eine Live-Fragerunde. Da könnt ihr dann auch nochmal alles fragen, was wir vielleicht jetzt hier noch nicht klären konnten. Und freue mich absolut auf den Austausch mit euch.
Mega, mega cool. Ja, dann danke mal wieder für die kurzweilige Zeit hier.
Ja, yes, danke dir auch, Mike. Danke, dass du mir so viel Raum gegeben hast in meiner neuen Position. Und ja, also vor allem neu. Also 3 Jahre ging jetzt auch schnell rum. Hi, der raus. Hi, der
ja,
raus.
Aber jetzt hast du auch was zu erzählen gehabt. Und noch mehr für die Zukunft. Ja. Feels good to be back in the game, ja. Wie konnten wir das so lange pausieren, ne? Hätten wir früher wieder anfangen
crazy
müssen.
Crazy. Ja, ich freue mich, Mike. Dann würde ich sagen, aus die Maus hier, aus die Maus.
Let's call it a wrap. Happy Landings, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Happy Landings. Ciao.
Ciao, ciao.